Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend.
Sie haben eine unglaublich interessante Vita, wenn man die liest. Schon als Kind haben Sie relativ viel erlebt.
Ja.
Sie sind geboren in Chicago.
Ich bin in Chicago geboren und dann sind wir im Mittleren Westen rumgezogen und dann 59 die 7 Kinder, der 8. war bei der Armee, ohne die Eltern nach Deutschland auf dem Schiff.
Haben Sie noch Erinnerungen an diese Zeit in Amerika?
Also ich weiß 3 von den Häusern, wo wir gewohnt haben. Das eine nur schemenhaft, da weiß ich nur, da konnte ich aus meinem Gitterbett meinen Bruder zum Kindergarten laufen sehen. Und dann weiß ich noch, wir hatten so große Backsteine aus Pappe, mit denen wir Häuser gebaut haben. Also in meiner Erinnerung sind die Backsteine richtig groß. In Wirklichkeit waren die wahrscheinlich ziemlich klein, aber ich war ja selber klein. Und das andere Haus, da gab es hauptsächlich einen Süßigkeitenladen gegenüber. Da konnte ich, wenn ich meinen Arm ganz ausstreckte, konnte ich ein Double Bubble kaufen und konnte das Geld auf die Theke legen. Damals gab es noch Double Bubble. Also die das wissen, das ist diese rosafarbene Zeug, womit man große Blasen machen konnte.
Was nie schmeckte, aber die Blasen waren toll.
Also wenn Sie es als kleines Kind schon haben, schmeckt es sehr gut. Also ich würde es jetzt noch auf 100 Meter erkennen.
Also eine Großfamilie, Sie waren immer zu 10.
Ja.
Inwieweit hat Sie das geprägt, auch als Familienmensch?
Für mich ist es so, dass Familie das Zuhause ist. Meine Frau kommt auch aus einer großen Familie. Und es prägt einen insofern, also mich hat es geprägt, dass ich in größeren Mengen gut umgehen kann. Ich habe von null auf gelernt, dass jeder seinen Platz braucht und den auch bekommen muss. Und dass man teilt und dass das dazugehört. Und dass das Schönste ist, wenn man miteinander Sachen macht. Also ob man jetzt Spiele macht oder irgendetwas oder Filme anguckt. Ich bin kein einsamer Wolf und ich kann diese Rolle zwar spielen, aber ich bin es nicht im Leben. Und hat mich auch insofern geprägt, als natürlich mein Engagement in jenseits meines Berufes das auch ausdrückt, eindeutig.
Sie waren der Jüngste in der Familie. Sind Sie verhätschelt worden oder sind Sie einfach so mitgelaufen?
Ja, das denkt man immer, ne? Das Nesthäkchen, was da so verhätschelt wird. Ich kann mich an keine Verhätschelung erinnern. Ich wurde zwar nicht allein gelassen, aber es ging doch dann etwas rau zu, weil man musste einfach mit irgendwie. Und ich wurde auch mitgenommen. Aber wie gesagt, beim Schlittenfahren, beim Kette war ich immer der Letzte. Und dann spätestens beim halben Hang war man vom Schlitten runter. Aber ich wurde mitgenommen und ich war nie allein. Also man hatte immer jemand, der aufpasste. Aber ich saß nicht auf den verschiedenen Schoßen rum und wurde gestreichelt. Das nicht.
Ihr Papa war amerikanischer Literaturprofessor und Ihre Mama Deutsche.
Also das ist ein bisschen komplizierter. Mein Vater war in Amerika geboren und hat dann Literatur studiert. Ist 38 nach Deutschland gekommen und ist 1940 Deutscher geworden. Hat meine Mutter geheiratet, die wiederum Deutsch-Engländerin ist. Sie lebt ja noch. Und mein Vater war dann interessanterweise in amerikanischer Kriegsgefangenschaft nach dem Krieg und ist dann wieder nach Amerika zurück, wo die jüngsten vier der acht Kinder geboren sind, also ich unter anderem. Und dann sind wir eben Ende 50 wieder nach Deutschland.
Und die beiden haben sich in Deutschland ja kennengelernt.
Ja, sie haben sich in Berlin kennengelernt und meine Mutter hat dann für den Rundfunk, sollte Übersetzerin sein und fand diesen Mann so faszinierend und eigentlich ging das alles gar nicht, weil er Amerikaner war, aber Deutscher werden wollte und es war eine Kaufmannsfamilie aus Hamburg und ihr Bruder war Offizier in der Wehrmacht und es war alles ein ziemliches Chaos.
Sind Sie zweisprachig aufgewachsen?
Erst Englisch, dann Deutsch, insofern zweisprachig, aber nicht parallel. Wir hatten allerdings in Deutschland dann immer viele englisch sprechende und amerikanische Freunde, sodass Englisch und Deutsch in der Familie präsent war. Ich bin aber selber muttersprachlich, glaube ich, durch die vielen Jahre Deutsch. Ich fühle mich im Englischen sehr wohl, aber ich kann das Deutsche besser.
Sie sind dann im Alter von 6 Jahren nach Deutschland.
Ja.
Gekommen und haben die größte Zeit ihres Schullebens eigentlich in Internaten verbracht.
Ich habe sehr viele Schulen besucht durch das ständige Umziehen. Also ich habe, glaube ich, insgesamt 8 Schulen gehabt in verschiedenen Bundesländern. Also ich kenne mich aus und kann allen sagen, die Schule wechseln müssen, es wird überall mit Wasser gekocht, es ist anfangs blöd und dann geht's.
Und
also
unter anderem waren Sie ja auch in Salem. Davon
die letzten
haben wir
3 Jahre war ich in Salem.
Alle geträumt, spätestens seit Hanni und Nanni. War das wirklich so prägend für Sie, dass Sie das auch als was Besonderes empfunden haben?
Salem war insofern prägend, weil es eine sehr gute Schule war, also vom Curriculum her und weil sehr viel geboten war, viel Sport und soziales Engagement. Ich selber bin kein Internatskind letztlich. Ich wäre lieber zu Hause geblieben. Aber es gibt Kinder, für die ist ein Internat, ob das jetzt Salem ist oder ein anderes, ist da nicht ganz so wichtig. Ideal geradezu, weil man hat eine Bibliothek, man hat, wenn man Glück hat, hat man ein paar gute Lehrer und ich hatte gute Lehrer. Man macht Sportdinge zusammen, die man an einer normalen Schule gar nicht hinkriegt. Und insofern hat es für viele große Vorteile. Wie gesagt, ich habe einige der Vorteile mitnehmen können, aber so richtig, ich würde nicht sagen, das war die schönste Zeit meines Lebens. Nein, das nicht.
Und Ihre Mutter hat da auch gearbeitet?
Als ich weg war, und mein Vater starb, ist meine Mutter gebeten worden, dort zu unterrichten und Mentorin zu sein und hat dort auch meine Frau als Kollegin kennengelernt, bevor ich meine Frau kannte. Also meine Mutter kennt meine Frau länger als ich. Das wusste sie aber nicht, dass sie meine Frau würde dann, ne? Oder ich ihr Mann, wie immer sie das nennen wollen.
Glauben Sie an Zufälle?
Also sagen wir so, man kann die Zufälle schon einladen, aber man weiß nicht, dass es passiert. Dass es so ist es. Also ich glaube, wenn man wach bleibt und sich selber treu bleibt, dann passieren Dinge, die am Ende sich als richtig herausstellen.
Nach dem Abi sind Sie, wenn ich das richtig gesehen habe, nach Peru.
Nach dem Abitur habe ich erst die Bundesrepublik verteidigt als Wehrpflichtiger und als Zeitsoldat auch. Ich war 2 Jahre da. Dann bin ich nach Peru, um rauszufinden, was ich mit meinem Leben machen soll.
Haben Sie es rausgefunden?
Hab's in Peru nicht herausgefunden. Kam dann zurück, weil mein der mittlere Bruder, der dritte von den 5 Brüdern, war sehr krank und ist dann 75 gestorben. Und dann bin ich danach wieder nach Peru zurück. Und als ich wiederkam, dachte ich, ich werde jetzt einfach Arzt werden, weil mein Patenonkel ist Arzt, ist ein ordentlicher Beruf. Meine Mutter mochte das auch und dann mache ich das, ja. Mhm. Und mein Vater starb im selben Jahr wie mein Bruder, also sehr jung, mit 59 leider. Das war ein bisschen, das ist für mich insofern blöd, als ich nie Gelegenheit hatte, richtig mit ihm zu reden. Weil als ich dann erwachsen war einigermaßen oder glaubte, erwachsen zu sein, war er nicht mehr da.
Sie waren damals
Anfang
20.
Mit ihm drüber gesprochen. Ich war Anfang 20 und wusste, wie man so ist mit 20. So viel weiß man da auch nicht und streitet sich hauptsächlich, aber redet nicht, kann auch nicht das richtig mit den Eltern hinkriegen. Also ich nicht zumindest. Und dann habe ich einige Jahre im Krankenhaus gearbeitet und bin dann doch in die Schauspielerei abgedriftet und bin ganz glücklich, dass es so ist.
Und diese Schauspielerei, das war ja eigentlich auch, ja, in Anführungsstrichen Zufall, da sind Sie mit einem Schulkameraden.
Mit einem Schulkameraden, der dort Regie studierte, der hat mich mitgenommen zur Weihnachtsfeier und da dachte ich, ach, das ist doch irgendwie, das ist doch schön, weil mit dem Medizinstudium ging das nicht vorwärts, ich kriegte keinen Studienplatz und ich dachte irgendwann, jetzt reicht's mir dann auch. Und dann habe ich mich an einer einzigen Schule beworben, Schauspielschule, und wurde zum Glück aufgenommen. Wenn die mich nicht aufgenommen hätten, säße ich heute nicht hier.
Und
ich werde dann keiner anderen Schule es versucht, weil so sicher war ich mir dann auch wieder nicht. Und das war die Falkenberg-Schule in München, was eine sehr gute Schule ist und eben an den Kammerspielen. Man hat dann die Gelegenheit gehabt, dort auch kleine Rollen zu spielen und hatte eine ganze Reihe hervorragender Schauspieler als Lehrer. Und das hat mich allerdings schon geprägt. Deswegen ist das Theater meine Heimat, beruflich.
Und Sie haben sich ja da beworben, im Grunde genommen auch aus so einer Leichtigkeit des Seins. Es waren ja 400, 500 andere Bewerber und
das
Sie waren auch ein bisschen
ja
älter
nicht,
als
ich mich beworben
die anderen.
Ich dachte nur, man bewirbt sich und dann geht man hin und da wird man aufgenommen.
Ja.
Dass da 400, 500 sind und jetzt über 1000, wusste ich ja alles gar nicht. Und als ich dann dahin kam und die fingen an zu reden, wo sie überall schon waren, in Wien und in Hannover und in Frankfurt und in Hamburg, dachte, hä, was ist denn eigentlich los, ja?
Ja.
Aber ich bin zum Glück aufgenommen worden und habe dann die 3 Jahre, das war damals noch eine Berufsfachschule, jetzt ist es eine Akademie, und bin dann über einen Lehrer, den ich dort hatte, in das erste Engagement ans Nationaltheater Mannheim gekommen, was wiederum ein großes Glück war, weil der damalige Intendant, der Schauspieldirektor Jürgen Bosse, der hat die Leute, die er engagierte, nicht rausgeschmissen, auch wenn es nicht gut lief eine Weile.
Mhm.
Und das gab es nicht oft am Theater und ich bin auch gleich 7 Jahre dort geblieben.
Und witzigerweise, als Sie an der Theaterschule aufgenommen wurden, hätten Sie auch einen Studienplatz in Berlin in Medizin bekommen?
Ich hätte hier in Berlin einen Studienplatz gehabt zum ersten Mal, aber da war ich schon über 25 und dachte, ich kann das nicht. Habe ihn zurückgeschickt an die ZVS, habe gesagt, liebe ZVS, studiert selber. Also es war vorbei.
Sie sind da auch nicht ins Wanken gekommen, sondern dachten, nee, jetzt möchte ich Schauspieler werden.
Also als ich auf der Schule war, nicht. Aber bei der ersten Premiere dachte ich, hätte ich doch Medizin studiert. Weil es so wahnsinnig aufregend ist. Wenn man hat etwas probiert über Wochen und Wochen und man weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, als Anfänger vor allen Dingen, und dann sitzen da 800 Leute und man muss da was vorspielen und hat überhaupt keine Ahnung. Das ist schon sehr aufregend. Also inzwischen ist das Gefühl, dass es funktioniert, besser. Aber das Lampenfieber geht nicht weg.
Was machen Sie dagegen?
Ausatmen, anfangen zu spielen, nach 5 Minuten ist gut.
Mhm.
Über diese Zeit muss man einfach drüber. Also ich zumindest.
Mhm.
Es geht vielen anderen auch so. Also auf der Bühne, beim Film ist es was anderes, weil da hat man kein Publikum und da kann man es wiederholen und wenn es schief geht, machen wir es nochmal. Aber auf der Bühne gilt es in der Sekunde, wo es anfängt. Und die Verabredung auf der Bühne, dieses besondere Leben, was es da gibt, das ist einmalig.
Was hat die Mama gesagt, als Sie gesagt haben, ich werde übrigens nicht Arzt, sondern Schauspieler?
Ich habe sie angerufen, habe ihr das erzählt und da sagte sie, Gott, Walter. Das war alles. Weil sie hätte mich gerne als Arzt gesehen. Also sie sah mich dann schon irgendwie in einer Klinik und in einer guten Position. Und das ist bei Schauspielern etwas anders. Man weiß nicht, ob es funktioniert. Und sie ist doch eine sehr konservative Frau insgesamt. Nicht in ihren Urteilen, das nicht. Aber so die Kinder, das soll schon, wäre ihr lieb, wenn das ordentlich ist.
Mhm. Aber jetzt ist sie schon ein bisschen stolz.
Ja, doch, ist sie jetzt, wirklich. Also sie mag vor allen Dingen, wenn ich Theater spiele. Die Filme sagt sie, oh, puh, das gefällt ihr nicht immer so. Aber vor allen Dingen jetzt die letzten beiden Abende und auch das Gut gegen Nordwind, was wir gespielt haben, das findet fühlt sich schon sehr schön. Mhm. Und dass dann die Menschen so begeistert sind und die, ja, ein Rauschen der Erfolge, das ist immer schön, wenn die Kinder das haben. Ich erlebe das mit meinen Kindern ja auch. Ja. Ja, denk, mir ist auch lieber, wenn es ihnen gut geht.
Sie sind dem Theater ja wirklich sehr lange erstmal treu geblieben, bevor dann die Fernsehrollen kamen, die Sie ja tatsächlich auch zu Kultserien gemacht haben. Girlfriends zum Beispiel.
Ja, wir sind, also die Marile und ich, wir sind über diese Serien in zwei ganz verschiedenen Bereichen sehr bekannt geworden und wurden sehr gemocht, werden es noch, glaube ich.
Kannten Sie einander vorher schon?
Nein, ich habe die Marile kennengelernt kurz vor dem ersten Drehtag in Hamburg von Girlfriends 1994 und wir haben ziemlich gleich beim Dreh, ich hatte am Anfang nicht so viel mit ihr zu tun, weil die Figuren sich erst treffen sollten, aber ziemlich gleich haben wir gemerkt, dass wir gut harmonieren beim Spielen. Und sie hat mir dann auch sehr schnell das Buch von Nicola gezeigt, was ihr angeboten wurde und hat mich gefragt, ob sie das spielen soll. Und ich habe gesagt, natürlich, das ist das beste Buch, Comedy-Buch, was ich je gelesen habe. Ja. Und dann hat sie mich als Dr. Schmidt engagiert sozusagen. Sie hat die Produktion gezwungen, mich zu engagieren. Und das war dann der zweite große Erfolg. Und noch heute ist es so, dass einige Kollegen sagen, sie kriegen, wenn sie Comedies drehen, gesagt, ihr müsst es so machen wie die. Und das ist natürlich einerseits für uns schön, andererseits für die schwierig, weil eine Serie erfolgreich zu machen, da gehört so viel Arbeit und auch Glück dazu und die richtigen Personen und die richtigen Autoren. Und bei uns, vor allen Dingen bei Nicola, war das so, dass das passte alles.
Aber
und
auch bei Girlfriends im auch. Grunde genommen auch.
Obwohl Girlfriends eigentlich eine andere Serie hätte werden sollen. Es hätte ja hauptsächlich um Frauenfreundschaften gehen sollen. Aber da Marile und ich so gut funktioniert haben, wurden wir so das goldene, die goldene Achse. Ja? Und so ist es dann geworden. Und dann hat der Autor auch so geschrieben, der Christian Pfannenschmidt, der das sehr gut kann.
Und konnten Sie da in irgendeiner Form das noch mitgestalten? Oder war das einfach auf Sie schon so abgestimmt, dass das einfach passte?
Als ich das erste Mal die Girlfriends-Bücher las, die ersten, da war meine Figur noch älter. Die hätte älter sein sollen, als ich damals war. Ich war damals Mitte 40. Und sie hatten die Ehefrau, die dann in der ersten Folge sterben sollte, schon engagiert. Und sie war auch älter als ich. Dann haben wir das einfach benutzt. Mir wurden dann die Haare grau gemacht, damit ich ein bisschen seriöser aussehe als Hoteldirektor. Später wurden sie dann von alleine grau. Also das ist normal, da braucht man das dann nicht mehr. Und der Christian Pfannenschmidt hatte eine Staffel fertig geschrieben. Da war ich eben dieser etwas Ältere. Wir haben das im Drehen so gedreht, dass es funktioniert. Und dann hat er für Marile und mich das so geschrieben, dass es passt. Und das ist natürlich schön, wenn man einen Autor hat, der sich in die Spieler seiner Serien so gut hineinversetzen kann, wie der Pfannenschmidt es kann.
Man hatte auch wirklich immer den Eindruck, dass sie unglaublichen Spaß hatten zu spielen, alle miteinander. Das kam einfach so rüber. War das tatsächlich so?
Also es gibt natürlich Auf und Ab insgesamt, natürlich. Aber die Marile ist jemand, die gerne spielt. Auch wenn es schwierig ist, sagt sie das, und da bin ich derselben Meinung, das geht den Zuschauern nichts an, selbst wenn es schwierig ist. Aber die meiste Zeit war es wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin auch jemand, der sagt, wenn ich es mache, dann richtig oder gar nicht. Und wenn man in einer Serie im Zentrum steht, dann ist es ganz wichtig, dass die Menschen sich weiter identifizieren können, damit das funktioniert. Und wir hatten auch bei Nicola zum Beispiel die 9 Jahre, die wir gedreht haben, wir sind jetzt befreundet weiterhin. Also wenn mir jemand sagt, hier ist ein gutes Buch für dich und Marile, sage ich, wann drehen wir das? Also das wird irgendwie reingeschoben, auch wenn es nicht passt. Mhm. Ne? Weil diese Art der Zusammenarbeit, die über das Normale hinausgeht, das gibt es einfach nicht so oft. Und da bin ich sehr froh drum, dass ich das hatte und habe immer noch, weil wir haben vor 2 Jahren einen Film gedreht und wir werden wieder drehen, wenn ein gutes Buch kommt.
Gab es da so Momente, wo Sie einfach vor Lachen auch nicht mehr weiter konnten?
Oh ja, das gab es. Wenn man bei Nicola zum Beispiel, das gab es bei Girlfriends auch. Mhm. Bei Girlfriends war eine Stelle, wo sie eine ganz dramatische Szene, es ging, ich weiß nicht mehr genau, was es war, in meinem Büro. Und sie musste, wir waren noch relativ neu, und sie musste mich ansprechen mit meinem Namen. Ich hieß ja Ronaldo. Und sie kriegte diesen Namen nicht raus. Sie sagte, ich musste was sagen, Rolando. Ich musste was sagen, nur ich muss aus, ja, aus. Und das gab es immer wieder, natürlich, klar. Vor allen Dingen, wenn es dramatisch ist und man hat einen solchen Dreher drin. Ja. Und dann muss man einfach eine Viertelstunde Schluss machen und dann geht's weiter.
Denn das ist ja dann immer der Moment, immer wenn man wieder an diese Stelle kommt, ja, und der andere schon erwartungsvoll guckt, ist vorbei. Nee,
die drehen sich schon ab, weil sie lachen, ja. Und dann ist man, wenn man selber betroffen ist, ist aus.
Ist gar nicht so. Ist Ihnen das mal auf der Bühne passiert?
Ja, sicher. Also wir hatten ein Stück Wenn schon, denn schon. Das war in Mannheim, eine unfassbare Komödie. Wo, also am Ende wussten die Zuschauer nicht mehr ganz, ganz genau, was sie gesehen hatten, aber sie hatten so gelacht, dass es egal war. Und da gab es eben auch eine Szene mit Peter Rühring, der hier übrigens in Berlin wohnt inzwischen, wo ich als erfolgloser Schauspieler mit Gipsbein, der auf der Suche nach seiner Geliebten ist, die wiederum mit dem Minister ins Bett geht. Also es ging niemand ins Bett, weil niemand kriegte niemand in einer englischen Komödie. Ja. Da hat er sie versteckt im Badezimmer und hat so getan, als ob es eine Katze wäre. Und wir konnten effektiv nicht weiterspielen. Das Publikum brach zusammen, lag am Boden und irgendwann geht's dann. Irgendwann macht man halt, jetzt springen wir halt und machen dann weiter. Mhm. Das passiert immer mal wieder, aber nicht sehr oft.
Ich glaube, das ist dann auch wirklich leichter. Man lacht wirklich, als dass man es wirklich versucht dann zu...
Ja, wenn schon was schief geht, dann müssen sie es groß machen. Ja. Das ist besser. Oder wenn man hängt. Ja, wenn man total hängt, weil man einfach den Text nicht mehr weiß, was immer mal wieder vorkommt. So tun, als wüsste man, ist nicht so gut, als wenn man sagt, ich weiß nicht weiter, Sekunde mal. Und dann geht man zur Soufflöse und sagt, hä, wo sind wir? Ah, da, gut, es geht weiter.
Ja.
Und das funktioniert.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind Familienmensch selbst. Sie sind lange, lange Zeit verheiratet. Sie haben Ihre Frau.
Kurz, ich finde das kurz. Schön. Ich möchte noch viele Jahre weiter verheiratet bleiben. Ich habe meine Frau ja 84 kennengelernt. Ja.
Und zwar auch in Salem.
Es war eine Lehrerfortbildung von Salem im Birkelhof.
Ah, okay.
Und es sollte eine Veranstaltung geben zum 60. Geburtstag des damaligen Internatsleiters, der auch da war, als ich da war. Und ich war Schulsprecher damals. Und ich war eingeladen auf eine Podiumsdiskussion, hatte überhaupt keine Lust hinzugehen. Und meine Mutter sagte, jetzt komm, jetzt mach das doch mit mir. Wie sie so ist, ja? Starke Frau. Und dann bin ich halt mit und da saß die Sigrid im Publikum. Und seitdem sind wir nicht mehr auseinandergegangen.
Und das war der berühmte erste Blick?
Das war der berühmte erste Blick. Ich guckte so, ich wusste, es sind lauter Lehrer da und einige kannte ich auch, guckte so und denke, wer ist denn, Moment, und dann nachher gab es so einen Kaffee mit 50, 60 Leuten und sie saß vier Tische weiter und blinzelte man so rüber und hin und zurück und dann sagte sie, habe ich sie kennengelernt, meine Mutter hat das dann gemacht und die sagte, ja, ich komme zu einer Vorstellung nach Mannheim, schauen wir das an mit einem anderen Lehrer, den ich gut kannte, der auch damals mein Mentor war und ich dachte, ja, das sagen die alle und dann kommt keiner, aber sie kam angefahren, ja, und ein Jahr später waren wir verheiratet und hatten schon das erste Kind.
Unglaublich.
Ja, und ich bereue es keine Sekunde.
Wenn man nach dem Erfolgsrezept fragen will, das ist einfach Liebe, Liebe, Liebe.
Es ist auch eine Entscheidung, Ja zu sagen. Man muss auch jemand haben, der Ja meint, wenn er Ja sagt. Und Sigrid ist eine Frau, die ist so. Und man muss auch einander nah bleiben. Also aufmerksam bleiben, was mit dem anderen gerade ist, wo er hingeht. Weil man entwickelt sich ja auch. Also es ist nicht so, dass man einmal Ja sagt, man ist verliebt für immer. Nee, da muss man schon was tun. Mhm. Und also für mich zum Beispiel, ich wollte auch, als es dann mit dem Fernsehen losging und ich viel weg war, ich habe jede freie Zeit genutzt, nach Hause zu gehen. Und dieses gegenseitige Vertrauen, dass man füreinander einsteht, auch wenn es beruflich schwierig wird und dass man spricht miteinander, dass man die Nähe pflegt. Das muss man machen. Das geht nicht von allein.
Sie haben drei Kinder.
Ja.
Welche Werte haben Sie denen mit auf den Weg gegeben?
Also das Wichtigste bei uns war, dass sie wissen, die Kinder, dass sie mit was immer sie angestellt haben, gut oder blöd, nach Hause kommen können und sollen und dass man miteinander redet, weil sonst können wir ihnen nicht helfen, sonst wissen auch nicht Bescheid. Und dass man sich nicht anschwindelt, also in wesentlichen Dingen. Ein bisschen geschwindelt haben sie bestimmt auch, das habe ich auch, aber in wichtigen Dingen eben nicht. Und dadurch ist ein ganz freies und offenes Verhältnis, weil sie genau wissen, auch wenn sie Strafzettel mit heimbringen, das ist halt so, ja, dann einigt man sich, wie man das macht, wer das zahlt und dann funktioniert das. Das ist natürlich eine Kleinigkeit nur. Aber wichtig war auch, dass sie alle ihre Freunde mit nach Hause bringen können. Das Zweite war, dass wir immer ein offenes Haus haben wollten. Das war ganz wichtig. Und dass man nicht so, das ist aber ein blöder Typ, ja, sondern nee, das sind die Freunde der Kinder und es ist so. Das liegt nicht an uns, das zu beurteilen, außer sie fragen uns ausdrücklich. Und dann können wir sagen, was wir denken. Aber dann heißt das nicht, dass das richtig ist, sondern das ist dann unsere Meinung. Also, dass man von vornherein die Kinder als das akzeptiert und respektiert, was sie sind, nämlich vollwertige Menschen von klein auf. Auch wenn sie noch nicht so viel können in der Welt, aber die wissen sehr viel. Und das, was die Kinder uns beibringen, Erwachsenen, das können sie nirgendwo anders lernen. Und ich kann nur empfehlen, die Kinder haben oder Kinder wollen. Nicht alle wollen das, das ist auch okay. Aber wenn sie eins wollen, machen sie es gleich. Warten sie nicht auf die beste Gelegenheit, weil die gibt es nicht.
Die gibt es nicht. Nee. Hat das auch so funktioniert in der Pubertät?
Wir haben wenig Schwierigkeiten gehabt in der Pubertät. Es gab ein bisschen Türknallen, es gab ein bisschen Kommunikationsverweigerung, Einschließen im Zimmer, gab es alles. Aber wenn es darauf ankam, waren sie da. Und wir haben nicht diese wahnsinnigen Streits gehabt und Haus verlassen und ich wandere aus. Das hatten wir alles nicht, sondern sie kommen weiterhin gerne nach Hause.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Ja, erstmal ganz salopp gesagt, erstmal immer mit der Ruhe und sich nicht so wichtig nehmen, sondern gucken, was los ist um einen rum und wissen, dass es noch viel mehr gibt als mich. Und da gefällt mir der Spruch von Louis Buñuel, von dem wunderbaren Filmer, der sagte, wir sind alle wichtig, Klar, aber wir sind eine Spur im Sand. Und die sollen wir ruhig machen, aber mehr sind wir nicht. Und deswegen tu nicht so, als ob du ein Monument wärst.
Was sicherlich auch sehr hilfreich ist, gerade in diesem Beruf.
Ist in diesem Beruf für mich sehr hilfreich, also es ist meine Art, es zu machen. Es gibt viele Arten, aber das ist meine. Es ist auch in dem Umfeld, in der Welt überhaupt ganz gut, dass man nicht denkt, das, was ich tue und sage und denke, ist in Stein gemeißelt. Das ist es nämlich nicht. Und auch ich kann mich irren mit allem, was ich tue. Das heißt nicht, dass ich nichts tue, aber die Ohren aufhalten, die Augen aufhalten und genau hinschauen. Und deswegen mag ich Leute, Autoren wie zum Beispiel Kästner, der genau hinschaut und nicht urteilt, sondern es dir überlässt zu urteilen. Und das hat mich sehr befördert. Auch es macht auch Mut. Es macht richtig Mut. Ja, Kästner macht Mut.
Sie haben irgendwo mal gesagt, im indianischen Horoskop wären Sie ein Wapiti-Hirsch.
Ein Wapiti-Hirsch, ja. Das ist ein großer, schwarzer, schwerer Winterhirsch eigentlich. Der steht da und guckt ganz lang. Und wenn er geht, dann geht er allerdings. Dann ist er nicht mehr leicht aufzuhalten. Ruhig und relativ stark. Ja, das muss in Nordamerika, in der Wildnis muss man stark sein, sonst geht man unter.
Haben Sie einen großen Traum oder mehrere Träume, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt?
Ich möchte zum Beispiel unbedingt, also hab ich vorhin schon gesagt, also wenn ich groß bin, werde ich mal ein paar Monate in Berlin wohnen. Und ich möchte mit meiner Frau ein paar Monate in Barcelona wohnen, weil das so eine unglaublich schöne Stadt ist. Und noch mehr von der Welt anschauen. Wir haben schon eine ganze Masse gesehen, aber ich bin, glaube ich, ein relativ langsamer Mensch. Ich kann das nicht in 3 Tagen. Ich brauche immer ein bisschen länger. Und als wir zum Beispiel in Südafrika gewohnt haben, da wurde ein Zweiteiler gedreht. Da sind wir mit der ganzen Familie hin und haben tatsächlich dort gewohnt und die Kinder sind dort zur Schule gegangen. Und das war sehr beeindruckend. Also das ist die Art, wie ich die Welt erfahren kann. Und da es noch so viel gibt, was ich nicht weiß und nicht gesehen habe, also so 100 Jahre könnte ich noch. Also die habe ich nicht, aber ich könnte.
Jetzt im Dezember, da können wir sie ja gleich zweimal erleben, nämlich einmal mit dem Weihnachtsfilm.
Genau, das ist am 23. Dezember die Weihnachten im Morgenland heißt es jetzt. Ursprünglich hieß es Weihnachten in der Wüste und jetzt hat es, das war der Arbeitstitel. Mhm. Ja, genau.
Und da spielen Sie ja so ein bisschen so einen einsamen Wolf, der Sie eigentlich gar nicht sind.
Also sagen wir so, die anderen denken, er wäre einer. Also der Film ist ja so, dass er beginnt, dass seine Frau gestorben ist und dann erfährt man, was die Geschichte dahinter war und dass die Familie denkt, er wird jetzt ganz merkwürdig. Dabei will er einfach nur in Ruhe gelassen werden, weil es halt traurig ist. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann die Komödie. Und er ist schon ein, sagen wir mal, spezieller Typ, dieser Förster, das stimmt. Aber er ist sehr wach und kriegt genau mit, was los ist.
Und es waren ja auch ganz spezielle Drehorte.
Das waren sehr spezielle Drehorte. Also der Bayerische Wald erstmal war sehr schön. Da haben wir den Winter gedreht und dann in Dubai und Abu Dhabi, da ist man auch nicht alle Tage. Und ich kenne natürlich Wüsten schon und mag Wüsten sehr gerne. Und das war für mich auch wieder sehr schön, in diesem Fall arabischen Wüste zu sein. Der Sand in Dubai, wenn man an den richtigen Stellen ist, ist wie Samt. So weich und so schön. Sehr heiß. Wir waren in der heißesten Zeit dort. Also da muss man wissen, dass man sich langsam bewegt und nicht zu viel trinken, aber nicht zu viel. Mhm. Und langsam und mittags zwischen 12 und 3 halt gar nicht. Einfach nicht bewegen. Das ist das Beste. Und was man dann erlebt, ist die Stille in der Wüste und die Farben und die Wärme, es ist unglaublich.
Und jetzt kommen wir auf den Kästner-Abend, der Ihnen ja ganz besonders auch am Herzen liegt.
Das ist ja jetzt schon der zweite Teil unseres zweiteiligen Kästner-Programms. Der erwachsene Kästner mit sehr viel Lyrik und auch Beschreibung in Berlin und Krieg und nach dem Krieg. Ja, der liegt mir sehr am Herzen, weil er einer der Autoren ist, die voller Empathie und großem Humor mit sich selber und Witz das Drama des Lebens beschreiben kann und man viel mitnehmen kann von ihm. Obwohl es kommt nicht gelehrig daher, ja. Es ist nicht kein erhobener Zeigefinger und trotzdem bringt es einen vorwärts und ist sehr offenbar, was die Menschen mir sagen, sehr bewegend auch. Und es ist für mich als Schauspieler wunderbar, weil sein Deutsch so schön ist. Er hat eine unglaublich schöne Sprache, die jeder versteht. Und sie ist trotzdem reich. Also es ist nicht der Versuch, was Wahnsinniges zu schreiben, sondern möglichst genau die Menschen, die Vorgänge zu beschreiben. Und es ist von einer geradezu frappierenden Aktualität momentan. Als wir den Abend geplant haben vor 2 Jahren, war das auch aktuell. Aber jetzt, auch was jetzt in der Republik passiert, hier in Berlin und auch in Stuttgart merkwürdigerweise, denkt man, das kann nicht wahr sein, dass der vor 80 Jahren schon das geschrieben hat, was wir jetzt erleben.
Haben Sie Kästner schon als Kind entdeckt oder erst jetzt später?
Also wir hatten zu Hause keine Kästner-Bücher. Ich habe sie in der Schule dann, haben wir etwas davon mitbekommen, dann mal einen Film gesehen. Und die intensive Beschäftigung mit Kästner ist jetzt so seit 7, 8 Jahren.
Haben Sie ein spezielles Lieblingsbuch?
Es kommt darauf an, in welchem Zustand man ist. Ja, ich habe vor 2 Jahren mal wieder Emil und die Detektive gelesen, das war ganz wunderbar. Dann liest man den Fabian oder der kleine Grenzverkehr oder die Hausapotheke, je nachdem, wenn Sie traurig sind, nehmen Sie die Hausapotheke und dann hält sich das Leben wieder auf. Mhm. Ja? Also ein spezielles Lieblingsbuch würde ich jetzt nicht sagen. Nee, ich würde einfach, lesen Sie einfach alles. Das ist am besten.
Nehmen Sie uns noch mal kurz mit ins Programm, mit auf die Bühne. Es ist ja eine ganz kleine Bühne im Admiralspalast im Studio.
Die Bühne hat etwa die Ausmaße der Bühne im Theaterhaus in Stuttgart, wo wir das schon gespielt haben. Und die eignet sich sehr gut dafür. Die ist nicht kompliziert, die ist schwarz. Und da passt unser Bühnenbild sehr gut drauf. Wir haben ein sehr schlichtes Bühnenbild mit Hockern, mit farbigen Sitzen und einen Wolkenvorhang, der verschiedene Farben annehmen kann. Und es sind wieder die 6 Musiker dabei, eine Band mit für uns komponierte Musik. Und man kriegt relativ viel Lyrik dieses Mal und viele Geschichten über seine Zeit in Leipzig, als er Student war, über die Zeit in Berlin, als die Nationalsozialisten noch nicht am Werk waren, dann über das Dritte Reich auch und über den Krieg und über Weihnachten natürlich wieder, weil Weihnachten so eine zentrale Rolle spielt in seinem Leben auch und mit seiner Mutter. Und die Mutter kommt natürlich wieder vor und dann auch nach dem Krieg und am Ende dann eine Rede über ihn von seinem Freund, als er dann tot ist.
Sie haben jetzt am 5. Dezember Geburtstag.
Ja, ich werde 58. Wunderbar.
Wird das groß gefeiert?
Wir haben am 4. abends eine Doppelvorstellung in Stuttgart und anschließend sind wir im Theaterrestaurant und machen eine Geburtstagsfeier dort. Da sind dann, weiß nicht, 30 Leute vielleicht, mal sehen.
Wie sieht denn Weihnachten aus im Hause Sittler?
Am 23. wird der Baum reingebracht, der bis unter die Decke geht. Dann am 24. morgens wird er geschmückt von den Kindern und mir. Richtige Kerzen, also mindestens 40, meistens mehr. Dann ist ein Essen. Dann
traditionsgemäß irgendwas?
Ganz schlicht und ergreifend. Würstchen, Kartoffelsalat, je nachdem, worauf wir gerade Lust haben. In diesem Jahr wird es etwas anders, weil Cousins und Cousinen aus USA kommen. Wir werden also sehr viele Leute sein. Und es gibt dann ein paar Geschenke, nicht viel. Wir machen nicht mehr so viele Geschenke jetzt, weil wir sind jetzt erwachsen und wir machen ein bisschen was. Dann sitzt man um den Baum und redet viel und singt ein paar Weihnachtslieder, auch amerikanische Weihnachtslieder natürlich. Und dann wird Musik gemacht ein bisschen. Meine Tochter spielt Klavier, die andere auch und Saxophon. Und ja, dann geht das so bis nach Mitternacht, frühen Morgenstunden, je nachdem. Und meine Mutter ist auch bei uns. Die wird dann nach Hause gebracht, so gegen 10 etwa, wenn sie müde wird. Und man bleibt dann da und verbringt Zeit miteinander. Das finde ich mit das Schönste, wenn man Zeit hat, miteinander rumzusitzen und so langsam sich wieder anzunähern. Also auch vor allen Dingen mit denen aus Amerika, die wir ja nicht dauernd sehen. Und am nächsten Tag gibt es dann ein großes Essen bei meiner Mutter. Und am 26. sind wir traditionell in Furtwangen bei den Eltern meiner Frau. Und abends ist das Konzert, das Blueskonzert der Band, wo meine Schwägerin mitspielt und 2 meiner Schwager mitspielen, aus der Familie Klausmann. Und da wird dann getanzt und alles Mögliche.
Walter Sittler, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Dankeschön.
Hat viel Spaß gemacht.
Danke.